Hallo und herzlich willkommen zu Malore
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich Jacqueline Sternheimer.
Hey Jacqueline, was ist los? Klingst heute irgendwie den ganzen Tag schon so erkältet?
Ja, genau. Ich bin nicht erkältet. Ich komme nicht krank zur Arbeit. Ich habe Heuschnupfen und ich habe heute Morgen mein Antiallergikum vergessen. Deshalb könnte man das heute ein bisschen mehr vielleicht hören als sonst bei der Aufnahme.
Ja, wenn es nach den Arbeitgebern geht, bist du bald in guter Gesellschaft. Dann kommen nämlich ganz viele Beschäftigte mit Schnupfnase zur Arbeit.
Wieso? Haben die jetzt irgendwie so neue Techniken, dass sie so ganz super aggressive Pollen in so Werkteilen leiten und dann damit irgendwie die Leute so ein bisschen super schurkenmäßig krank machen oder?
Ja, rege
Fantasie. Hatte ich jetzt irgendwie so vor Augen.
Rege Fantasie könnte man bestimmt ein Drehbuch für einen Superheldenfilm draus schreiben. Aber nee, es geht eher darum, dass die wollen, dass wir auch krank zur Arbeit kommen.
Ach so, ja, okay. Du spielst auf die Diskussion um die Karenztage an, die wir gerade überall
ja,
in den Nachrichten.
Und, ganz genau. Wir wollen ja heute über alles Wissenswerte zum Thema Krankschreibung sprechen. Und gerade ist dieses Thema Karenztage halt in aller Munde, vor allem im Arbeitgebermunde.
Das stimmt, aber dieses Wort Karenztage, das sollten wir trotzdem nochmal erklären.
Da hast du recht. Karenztag, das bedeutet, ich meine, beim Krankschreiben, da geht's ja immer um das Thema Lohnfortzahlung. Also das ist ja eine große Errungenschaft, dass wenn wir krank sind, dass unser Lohn weiter bezahlt wird. Jetzt sagen die Arbeitgeber, ja, aber am besten wird der Lohn nicht ab dem ersten Tag bezahlt, sondern erst später. Und das nennt man dann eben, wenn man für den ersten oder für die ersten Tage kein Geld bekommt, das nennt man dann eben Karenztage. Die Arbeitgeber finden, der Krankenstand ist zu hoch und so würden sie uns dazu motivieren, mehr zu kommen.
Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Und das sieht auch ein Sozialexperte der Hans-Böckler-Stiftung so, Dr. Eike Winscheid-Profeta. In einer aktuellen Analyse zu dem Thema sagt er, dass Kürzungen bei der Lohnfortzahlung das Problem am Ende verschärfen. Da drohen natürlich irgendwie Gefahren, dass man andere ansteckt, dass man mehr Fehler macht bei der Arbeit oder eben auch, dass man einfach schneller wieder krank wird. Deshalb, statt die Krankenbeschäftigten zu Sündenböcken auch noch zu machen, was gerade die ganze Zeit passiert, empfiehlt er, für bessere Arbeitsbedingungen und auch für mehr betriebliche Prävention zu sorgen und dann so eben strukturell das Problem anzugehen.
Finde ich, wäre der richtige Weg. Und jetzt müssen wir uns aber auch noch die Frage stellen, wenn wir über das Thema sprechen, was steht denn aktuell im Gesetz zur Lohnfortzahlung? Was steht da genau drin? Das müssen wir uns mal anschauen. Und halt auch die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Gesetz gekippt wird oder geändert wird? Was könnte da geändert werden?
Ja, genau. Uns interessiert einmal diese gesetzliche Seite. Das ist wichtig für uns. Das betrifft uns. Uns interessiert aber natürlich auch, sag ich mal, die betriebliche Seite. Also quasi, was droht uns von den Arbeitgebern? Denn bei einer Krankschreibung, da muss man wirklich einiges beachten. Und da kann auch ganz schön viel passieren, wenn man Fehler macht. Es gibt Abmahnungen, es kann zu Kündigungen führen und auch ja, einiges mehr.
Wir haben also einiges zu besprechen. Das heißt, es ist jetzt wohl Zeit für unseren Gast. Wenn es um Krankschreibungen geht, dann wird es schnell juristisch. Und wenn es juristisch wird und wir juristischen Rat brauchen, dann haben wir als IG Metall Gewerkschaftsmitglieder einen ganz großen Vorteil. Wir können uns Hilfe beim DGB Rechtsschutz holen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir jetzt eine Expertin vom DGB Rechtsschutz begrüßen dürfen, Judith Westphal. Schön, dass du uns bei dem Thema hilfst.
Ja, danke, dass ich kommen durfte. Freue mich sehr.
Bei der ersten Frage muss ich ein bisschen ausholen. Beim Thema Krankschreibung, da geht's unterm Strich ums Thema Lohnfortzahlung. Und dass es eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt, dafür haben im Winter 1956/57 Metallerinnen und Metaller in Schleswig-Holstein 16 Wochen lang gestreikt und haben erzielt, dass ArbeiterInnen die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Form eines Zuschusses bekommen haben. Ins Gesetz schafft es das dann erst später, 1969. Und dann wurde diese Regelung wieder geändert, 1996 dann unter der CDU-FDP-Regierung, also Regierung Kohl, wurde dann von 100% Lohnfortzahlung auf 80% runtergesetzt. Das gab wieder Widerstand von der Gewerkschaftsseite aus. Die Gewerkschaft hat damals dann erreicht, dass mit Tarifverträgen 11,6 Millionen Beschäftigte wieder die volle Entgeltfortzahlung zugesichert wurde. Dieses Gesetz wurde dann wieder geändert unter Rot-Grün. Total verwirrend, wir sehen, es geht hin und her. Was steht denn heute aktuell im Gesetz?
Heute aktuell steht im Gesetz, dass wenn jemand krank ist, der direkt ab dem ersten Tag der Erkrankung Lohnfortzahlung 100%ig bekommt.
Genau, und jetzt geht's darum, Jetzt soll es wieder geändert werden. Also auf jeden Fall, wenn es nach den Arbeitgebern geht. Die wünschen sich sogenannte Karenztage. Das bedeutet, ich kriege nicht ab dem ersten Tag die Lohnvorzahlung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt eine Woche krank bin, 5 Tage lang, kriege ich dann nur für 4 Tage meinen Lohn oder wie ist das dann?
Ja, was momentan in der Diskussion ist oder aufgebracht worden ist von den Arbeitgeberseiten oder der Versicherung, weil momentan die Arbeitsunfähigkeitszeiten sehr hoch sind und damit auch die Lohnfortzahlungskosten der Arbeitgeber sehr hoch sind, dass man sagt, am ersten Tag, wo man krank ist, bekommt man keine Lohnfortzahlung, sondern das soll als Karenztag gewertet werden. Man hofft dadurch insgesamt die Lohnfortzahlungskosten zu senken. Das ist die Sicht der Arbeitgeberseite. Das, wir sehen das ein bisschen anders, weil solche Karenztage auch unabhängig vom Gesetz, per Tarifvertrag oder auch vertraglich mal vereinbart sind und man sieht, dass das keinen Effekt hat. Und zum anderen ist es auch so, dass letztendlich damit dem Arbeitnehmer unterstellt oder der Arbeitnehmerin unterstellt wird, dass sie böswillig zu Hause bleibt und eigentlich gar nicht krank ist. Also genau. Das ist negativ.
Sonst hätte es einen Effekt. Sonst würde es bedeuten, okay, ich mache blau, jetzt mache ich doch nicht blau, weil es mir an den eigenen Geldbeutel geht. Aber jetzt sag mal auch, schneiden die sich da nicht ins eigene Fleisch auch? Weil also man sagt, also diese Unterstellung ist ja schon frech auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich gehe ja dann krank zur Arbeit, stecke alle anderen an und bin, wenn ich Pech habe, selber noch länger krank dadurch. Also mich erwischt es dann richtig, kennt ja jeder, der mal eine Grippe verschleppt hat.
Der Gedanke, der von der Arbeitgeberseite dahinter ist, ist, dass du nicht krank zur Arbeit gehst, sondern du bist ja krank und bleibst zu Hause, kriegst kein Geld. Die Praxis wird sich wohl bewahrheiten, dass Leute auf das Geld nicht verzichten können, deswegen krank zur Arbeit gehen. Und dann kommen nämlich diese negativen Effekte, die du gerade aufgeführt hast. Die anderen stecken sich an. Wenn man krank ist, ist man nicht so aufmerksam. Gerade wenn man an Maschinen etc. arbeitet, besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Und auch das ist dann wieder letztendlich negativ für den Arbeitgeber. Also von so her sei es mal eine Milchmädchenrechnung, dass man glaubt, mit diesem einen Karenztag finanziell da sich irgendwie gut zu stoßen. Unabhängig auch davon, was das für Signalwirkung an die Arbeitnehmerschaft hat, wenn man so einen Karenztag fordert.
Also unterm Strich keine gute Idee.
Unterm Strich überhaupt gar keine gute Idee.
Kommen wir mal zu diesen individuellen Gesichtspunkten. Das Erste, was einen natürlich interessiert, wir haben alle eine Art und Weise, wie wir uns krank melden. Aber jetzt mal ganz genau, wie muss ich es wirklich machen?
Also wenn man krank ist, gibt es einmal eine Informationspflicht, die man hat. Das heißt, man muss sich unmittelbar beim Arbeitgeber melden und sagen, ich bin krank und voraussichtlich für einen gewissen Zeitraum, dass man den bezeichnen kann. Das dient für den Arbeitgeber dazu, dass er einmal mit seinem Personal planen kann und für jetzt und halt die nächste Zeit dann planen kann und das den Betrieb aufrechterhalten kann. Diese Meldung kann sowohl per E-Mail, per WhatsApp, per Telefon, die kann auch durch jemand anders mitgeteilt werden. Es ist einfach nur wichtig, dass das unverzüglich passiert. Das heißt, sobald man das weiß, teilt man das mit und wenn möglich auch noch vor Schichtbeginn, damit dann die Schichten entsprechend umgestellt werden können. Die weitere Verpflichtung, die dann noch besteht, ist diese Anzeigepflicht, dass man, wenn man länger als 3 Tage erkrankt ist, ab dem 4. Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreicht, die man halt vom Arzt hat, damit dann der Arbeitgeber Nachweis hat, halt, dass das eine längerfristige Erkrankung ist.
Mhm. Kann man da betrieblich davon abweichen, also jetzt auch von dem Thema, wie man sich krank meldet, dass man im Betrieb vorgegeben hat, nee, du musst auf jeden Fall bei mir persönlich beim Chef anrufen und dich krank melden?
Ja, das kann man. Das, was ich geschildert habe, sind so die gesetzlichen Voraussetzungen. Das sind im Entgeltfortzahlungsgesetz, Paragraph 5 ist das. Man kann sowohl im Arbeitsvertrag als auch tarifvertraglich davon abweichen, andere Regelungen schaffen. Und auch sagen, schon ab dem ersten Tag zum Beispiel muss man seine Arbeitsunfähigkeit anzeigen. Also nicht nur die reine Information reicht aus, sondern man muss auch eine AU-Bescheinigung einreichen.
Jetzt gibt es eine Reaktion vom Arbeitgeber und wir wissen, viele Sachen darf er nicht, macht er aber trotzdem. Zum Beispiel sowas sagen wie, nee, heute passt's nicht. Du musst heute reinkommen. Oder was hast du denn eigentlich? Was genau hast du denn? Oder krank hörst du dich aber nicht an. Ja, wir wissen, das darf er nicht, aber wie reagiere ich da drauf, wenn ich das höre? Was ist da klug?
Ich würde da inhaltlich erstmal gar nicht drauf eingehen. Man muss sich nicht rechtfertigen. Man muss auch nicht darstellen, welche Erkrankung man hat. Man muss nur mitteilen, man ist krank und für einen gewissen Zeitraum. Und in dem Augenblick, wenn das ist, dann kann man auch zu Hause bleiben. Also darf sozusagen die Arbeit verweigern. Der Arbeitgeber kann das natürlich anzweifeln und sagen, der oder diejenige ist gar nicht krank. Ich möchte das überprüfen wissen. Dafür gibt es den medizinischen Dienst der Krankenkassen, dass die einschalten können, um das zu überprüfen. Wenn sich dann aufgrund dieser Prüfung herausstellt, das war doch keine Arbeitsunfähigkeit, dann kann der Arbeitgeber natürlich im Nachhinein sagen, für die Zeit zahle ich dir keine Lohnfortzahlung. Mhm. Das sind dann so meistens Probleme, wenn schon das Arbeitsverhältnis belastet ist oder man den Verdacht hat, dass ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin häufig freitags oder montags krank ist, so die Klassiker halt, dass dann die Arbeitgeber das dann auch irgendwann mal überprüfen.
Wann muss ich denn eigentlich zum Arzt gehen im Normalfall?
Im Normalfall am vierten Tag.
Am vierten Tag. Und was mache ich jetzt am vierten Tag? Ich gehe zum Arzt, sitze 3 Stunden im Wartezimmer und nachher die Erkenntnis, der Arzt schreibt mich gar nicht krank. Der sagt, nee, ist alles in Ordnung. Was mache ich denn dann?
Ja, dann gehst du direkt zum Arbeitgeber und teilst halt mit, dass du wieder arbeitsfähig bist.
Ja, okay. Und für die restlichen Tage, also wenn ich jetzt da nicht da war in dem Zeitraum, also ich war an dem Tag im Wartezimmer gesessen und nicht in der Arbeit, wie es eigentlich hätte sein müssen, kriege ich dann auch keine Kohle.
Also du musst ja eigentlich erst am vierten Arbeitstag Arbobescheinigung dir besorgen und den Arzt aufsuchen. Die ersten 3 Tage geht man erstmal davon aus, dass deine Krankmeldung auch korrekt ist. Wenn der Arbeitgeber das nicht anzweifelt, in irgendeiner Form überprüft oder überprüfen kann, sind die rechtlichen Voraussetzungen dann erstmal gegeben.
Okay.
Ab dem vierten Tag fehlt dann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das musst du darlegen, damit du weiterhin deine Lohnfortzahlung bekommst. Das kannst du dann nicht und dementsprechend kannst du deinen Anspruch nicht geltend machen.
Okay, ich verstehe. Also zum Arzt gehen heißt dann auch am dritten Tag zum Arzt gehen und nicht am vierten erst. Wäre der kluge Ratschlag dafür.
Ja, wenn man sich sicher verhalten will oder Zweifel hat, ob es ausreicht, sage ich mal, dass eine Arbeitsunfähigkeit besteht, wäre das ein kluger Weg.
Aber auch da gibt es Abweichungen, ne, betrieblicher Art. Also einen Tag kannst du krank sein, ab zweiten will ich gerne eine.
Ja.
Ist das auch so, dass das nicht nur im Betrieb abweichen kann, sondern auch auf persönlicher Ebene, dass man sagt, Klaus, immer Montag und Freitag, du bringst mir jetzt ab dem ersten Tag immer schon eine ärztliche Bescheinigung.
Ja, es können auch individuelle Regeln sein gegenüber einer Person im Speziellen. Das darf dann nicht willkürlich sein, sondern muss schon eine gewisse Sachlichkeit dahinter sein, wenn man solche Anordnungen dann macht. Aber möglich ist das ja.
Kann ich mich gegen sowas wehren?
Ja, kannst versuchen, halt diese Willkür aufzuzeigen. Dann musst du das aber auch in irgendeiner Form darstellen und auch nachweisen können. Das ist gerade bei Willkür eine schwierige Sache.
Klingt so, als wäre das nicht besonders erfolgreich. Hast du da in der Erfahrung schon mal irgendwas, wo du gesagt hast, da klappt's nicht?
Das ist eher selten, dass ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin dagegen vorgeht, weil das natürlich die Emotionen hochkochen lässt im Betrieb, gerade zwischen deiner Arbeitnehmerschaft und dem Arbeitgeber. Und man dann am Ende nicht mehr gegebenenfalls um eine Bescheinigung, eine Arbeitsunfähigkeit spricht, sondern am Ende das Arbeitsverhältnis so in die Zerrüttung geht, dass man über eine Kündigung spricht. Und wenn dann Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kein Interesse daran hat oder das provozieren will, dann lässt man das eher und weist dann halt erstmal nach.
Okay.
Ist aber auch eine individuelle Entscheidung, je nachdem, wie viel Stress man in Anführungsstrichen haben möchte.
Okay, verstehe. Was darf ich denn eigentlich machen, wenn ich krankgeschrieben bin? Also, ich bin krankgeschrieben und treffe blöderweise auf der Straße unten einen Kollegen. Jetzt ist, normalerweise kann ich aber auf dem Weg zum Arzt sein. Jetzt habe ich aber einen Wocheneinkauf dabei und einen Kasten Bier, der gehört da auch dazu. Wie doof ist das?
Ja, menschlich gesehen könnte das als doof empfunden werden, insbesondere der Kasten Bier. Rechtlich gesehen muss das nicht zwingend schädlich sein. Solange man sich nicht genesungswidrig verhält, kann man relativ viel machen. Also du kannst auch draußen auf der Straße sitzen, Eis essen und sagen, ich genieße jetzt erstmal die Sonne, weil dann werde ich auch wieder gesünder sozusagen. Es wird dann heikel, wenn du erwischt wirst, wie du deinen Garten neu gestaltest und als Gartenlandschaftsbauer dich sozusagen zu Hause verwirklichst und dich gleichzeitig beim Arbeitgeber krank meldest und da auch irgendwelche körperlichen Arbeiten machen müsstest, dann steht das im Widerspruch. Das wäre dann nicht so günstig.
Also genesungswidrig verhalten darf man sich nicht. Und das genesungswidrige Verhalten kommt dann auf die Krankheit an und auf den Job an, oder wie ist das genau?
Ja, ein bisschen muss man da auch gucken. Hast du einen Bürojob, ist das ein bisschen anders zu beurteilen, als wenn du, ich sag mal, körperlich anstrengenden Job hast, was du da gerade tust oder nicht tust. Mhm.
Wie ist es mit der Kneipe? Ist das eigentlich genesungswidrig? Ich habe einen Bürojob und sitze in der Kneipe. Tut mir eigentlich immer total gut.
Ja, das kann auch sehr entspannt wirken. Der Genuss von Alkohol würde ich jetzt während der Arbeitsunfähigkeit eher von abraten. Das hat eher ein negatives Geschmäckle und kann man schwer verkaufen, dass das jetzt der Genesung förderlich war, was man da getan hat.
Wie ist es eigentlich bei psychischen Erkrankungen dann? Da könnte ja sein zum Beispiel, dass manche Szenarien, manche Betätigungen eigentlich gerade gesundheitsfördernd sind, die auf den ersten Blick nicht so aussehen würden, die ich nicht machen würde, wenn ich eine Grippe hätte.
Ja. Das kann dann sein, dass der Arbeitgeber sich dagegen wehrt und halt auch sagt, ich zahle keine Entgeltfortzahlung. Dann gibt es halt den Prozess, wo man die Lohnfortzahlung geltend macht und genau auf diese Problematik dann rechtlich eingeht. dann ist es immer hilfreich, wenn man einen Arzt hat, der genau einem das bestätigt, dass das, was man da gemacht hat, eigentlich der Genesung förderlich war, weil in diesem speziellen Fall das aus psychischen Gründen vielleicht hilfreich gewesen ist. Und wenn sich das medizinisch bestätigen lässt, dann hat man wieder gute Karten, seine Lohnfortzahlung zu erhalten.
Okay. Wenn ich sehr lange krank bin, dann falle ich aus der Lohnfortzahlung raus. Gibt es da Tipps, wie ich das verhindern kann? Also es gibt ja immer so Gerüchte wie, naja, wenn die 6 Wochen rum sind, dann musst du dich für was anderes krank melden. Also dann, weißt du, vorher kaputter Rücken, jetzt kaputter Finger, dann wieder kaputter Rücken. Sind diese Tipps, gehen die oder?
Ja, das sind keine Tipps, die wir jetzt von der DGM Rechtsschutz GmbH geben würden und auch tun, weil das ja in gewisser Weise auch Richtung Sozialbetrug geht. Wenn man krank ist, dann teilt man das mit und wegen einer Diagnose, die man hat, kann man bis zu 6 Wochen Entgeltfortzahlung erhalten. Danach endet das, also der Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber, dann geht man gegebenenfalls den Krankengeldanspruch gegenüber der Krankenkasse über bis zu 78 Wochen. Und wenn eine Erkrankung endet, ein Unterbrechungszeitraum ist und eine andere Erkrankung anfängt, dann kann diese einen neuen 6 Wochen Entgeltfortzahlungszeitraum gegenüber dem Arbeitgeber auslösen. Das ist das letztendlich, worauf du anspielst. Das sollte dann aber auch gegeben sein und da muss auch eine gewisse Unterbrechung sein. Ansonsten sprechen wir auch über diese hinzugetretenen Erkrankungen, die während einer Entgeltfortzahlungszeitraum noch dazugekommen sind. Und ja, das sind so Sachen, die sind rechtlich häufig sehr diffizil. Da müssen wir in den Verfahren dann auch immer gucken, wer hat wann welche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit welcher Diagnose erstellt, sind da überlappende Zeiträume, welche Diagnose ist es und was können wir dann für den Kollegen, die Kollegin da machen,
okay,
ohne es zu konstruieren.
Ich verstehe, ja, alles klar. Wenn es mir dann wieder gut geht und ich wiederkomme und ich war länger krank, die Regel, oder was heißt die Regel, das heißt 30 Tage in den letzten 12 Monaten, dann führt der Arbeitgeber mit mir ein Wiedereingliederungsgespräch. Oder er sollte das auf jeden Fall tun. Was muss ich denn bei diesem Wiedereingliederungsgespräch beachten?
Also zum Ersten, der Arbeitgeber ist verpflichtet, dieses Wiedereingliederungsgespräch, das ist dieses BEM-Gespräch, zu führen, wenn diese 6 Wochen innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums entstanden sind. Das ist letztendlich eine Schutzvorschrift für den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin, weil man gucken möchte, warum ist jemand krank geworden? Hat das was mit der Arbeit zu tun? Können wir die Arbeitsabläufe abändern, Arbeitszuweisungen umgestalten, damit nicht weiterhin so eine Erkrankung auftritt. Das ist der gute Gedanke, der dahinter ist. Wenn die Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen und solche Aufforderungsschreiben von den Arbeitgebern haben, sind die meistens ganz aufgeregt, fühlen das eher als Bestrafung oder Bedrohung, auf jeden Fall als negativen Aspekt und fühlen sich damit unwohl. Grundsätzlich gilt, und das muss auch aus diesen Schreiben hervorgehen, dass dieses BEM-Gespräch ein freiwilliges Gespräch ist. Also man muss daran nicht teilnehmen. Man kann auch einfach sagen, nee, möchte ich nicht. Und meistens fragen die Arbeitgeber das auch schriftlich ab, weil die das dann halt zur Akte nehmen, dass das Angebot erteilt worden ist und dass die Ablehnung dann gemacht worden ist. Wir raten unseren Kolleginnen und Kollegen eigentlich dazu, solche Gespräche durchaus wahrzunehmen, weil das, wenn es offene Gespräche sind, wo man auch Betriebsrat zum Beispiel mit dabei nimmt, gute Lösungen finden kann. Im Betrieb seine eigene Arbeitssituation so zu verbessern, dass man dauerhaft halten, ohne krank zu sein, seine Leistung erbringen kann. Aber wie gesagt, das kann jeder freiwillig entscheiden. Man kann auch theoretisch so ein Gespräch anfangen und dann mittendrin abbrechen, wenn man da nicht mehr möchte. Da ist man ganz frei in dem, was man tun möchte.
Was sollte ich in dem Gespräch tunlichst vermeiden? Wo muss ich aufpassen?
Ja, manchmal ist es schwierig hinsichtlich der Diagnosen, die man mitteilt. Das hängt so ein bisschen davon ab, mit welcher Intention der Arbeitgeber das macht. Er soll das natürlich machen, um zu gucken, wie man den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin wieder an den Arbeitsplatz zurückkriegt und, ich sag's mal, leidensgerecht dann einsetzt. Manchmal ist das so eine Art Vorbereitung auch für den Arbeitgeber, weil er eine Kündigung vorbereitet. Und dann ist das natürlich für ihn auch interessant, welche Erkrankungen sind da. Dann kann er gegebenenfalls die Kündigungsbegründung darauf stützen. Das ist halt dieses Damoklesschwert, dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgesetzt sind. Deswegen muss man manchmal dann halt gucken, wie freizügig man mit den Diagnosen ist oder ob man am Anfang erstmal nur ohne die Diagnosen genau zu bezeichnen, einfach locker ins Gespräch kommt. Mhm. Die Arbeitgeber fragen ganz häufig bei den Schreiben, aber auch von vornherein ab, dass die Schweigepflichtentbindungserklärung abgegeben werden gegenüber den Ärzten, damit die bei Ärzten was einfordern und dergleichen. Da muss man dann halt gucken, wie freizügig man ist. Das ist manchmal auch so eine Einschätzungsfrage, Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber und wie man sich da fühlt.
Wenn der Rücken kaputt ist, dann ist der Rücken kaputt. Dann kann man ja vielleicht irgendwie sagen, okay, der Arbeitsplatz muss anders gestaltet werden. Das kann natürlich helfen. Aber wenn ich da jetzt nicht drüber sprechen will, dann ist wenig Hilfe. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn ich das zugebe, dann überlegt sich der Arbeitgeber, ja, jetzt kann der ja gar nicht mehr so, wie er eigentlich soll. Ne? Also das ist immer so ein Abwägen dann.
Genau, es ist ein Abwägen, das ist das, wenn die Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen, was wir dann in den persönlichen Gesprächen rausarbeiten, wie die Situation vor Ort in dem Betrieb ist, wie wohlgesonnen oder nicht wohlgesonnen Arbeitgeber ist, wie die gesundheitliche Situation ist, welche Perspektiven sie im Betrieb hat, anderweitige Beschäftigungsmöglichkeiten gibt zu dem Job, den sie eigentlich machen, dass man so eine gewisse Risikoabwägung macht und dann konkret anraten kann, wie man in diese Gespräche reingeht, was man offenbart, was nicht und was man sich sozusagen erstmal holt.
Im schlimmsten Fall kann mir blühen, dass ich irgendwann krankheitsbedingt gekündigt werde. Da wird immer gesprochen von einer negativen Prognose.
Ja.
Was heißt denn das und wann werde ich da gekündigt und wie kann ich mich wehren?
Ja, das es gibt immer zwei verschiedene Kündigungsgründe bei der krankheitsbedingten Kündigung. Es geht um diese häufigen Kurzerkrankungen, die man haben kann, oder wenn man eine langandauernde Erkrankung hat. Und da wird halt dann unterschiedlich bewertet, auch wann man davon ausgeht, dass eine negative Gesundheitsprognose vorliegt. Also sprich, bei häufigen Kurzerkrankungen guckt man, welche Erkrankungen sind das gewesen? Sind das Erkrankungen, die ausgeheilt sind, die nur einmalig vorkommen, wie zum Beispiel der Armbruch? Da geht man nicht von aus, dass jetzt jedes Jahr ein Armbruch passiert. Da war dann halt eine Arbeitsunfähigkeitszeit, die insgesamt zu einer Summe geführt hat, wo man sagt, da könnte man über eine Kündigung nachdenken. Solche Aspekte würden dann rausfallen und dementsprechend hat man dann gar keine negative Prognose für die Zukunft, dass genau die Erkrankungen, die jetzt in dem Zeitraum vorgelegen haben, auch in Zukunft vorliegen. Bei chronischen Erkrankungen ist das natürlich anders. Da geht man gegebenenfalls auch davon aus, dass die auch in Zukunft wieder auftreten und genau diese Arbeits- und Ausfälle hervorrufen, die auch in der Vergangenheit gewesen sind, also negativ auch in der Zukunft sein wird. Da ist auch wieder wichtig, dass man die ganzen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der Ärzte sammelt und genau guckt, welche Diagnosen stehen da drin. Sind das Sachen, die ausgeheilt sind, die einmalig vorkommen, die wir sozusagen wieder rausrechnen können, um dann einmal unter diesen Schwellenwert zu kommen und dann halt auch zu sagen, es ist nicht zu ersehen, dass in Zukunft genau solche Erkrankungen wieder auftreten werden, weil die ausgeheilt sind, weil die nicht mehr auftreten.
Okay. Ist jetzt bei sowas wie einem kaputten Rücken oder sowas, ist das schwierig wahrscheinlich?
Ja, kaputter Rücken ist so ähnlich wie chronische Erkrankung. Da kann man durchaus davon ausgehen, dass die Ausfallzeiten, die man hatte, auch in Zukunft kommen, wenn man nicht gerade nachweisen kann, dass der Rücken irgendwie durch eine Operation geheilt ist oder so.
Was kann ich da machen? Nix, da habe ich einfach Pech gehabt dann.
Ja, dann hat der Arbeitgeber erstmal ganz gute Karten, weil er sagen kann, ich habe hier hohe Ausfallzeiten und die Prognose wird auch wohl in Zukunft so aussehen, dass aufgrund dieser Ausfallzeiten oder dieser Erkrankung auch in Zukunft solche Ausfallzeiten kommen. Das ist mir nicht zumutbar. Dann wird halt geguckt, wie viel Lohnverzahlung hat er so in der letzten Zeit geleistet. Sind das auch hohe Beträge? Das setzt man manchmal auch in Relation zur Beschäftigungsdauer. Also jemand, der kurz beschäftigt ist und schon direkt ganz viele hohe Ausfallzeiten hat, hohe Lohnverzahlung, das wiegt sich halt anders auf, als wenn jemand da seit 30 Jahren im Betrieb ist und jetzt sozusagen zum Ende hin Ausfallzeiten hat. Da guckt man und da kommt auch in dem Prozess das BEM, was wir eben angesprochen hatten, auch nochmal zum Tragen. Der Arbeitgeber muss halt im Vorfeld alles unternommen haben, um einen leidensgerechten Arbeitsplatz auch in irgendeiner Form anzubieten. Hat er das BEM halt angeboten, das wird geguckt und dann wird im gerichtlichen Verfahren im Rahmen der Interessenabwägung halt geschaut, wurde alles gemacht, auch BEM angeboten, ordentlich durchgeführt und alternative Möglichkeiten in Betracht gezogen. Und wenn dem nicht so ist, dann kann das auch wieder sozusagen negativ für den Arbeitgeber ausgehen, weil er im Vorfeld hätte alles ausnutzen müssen.
Und wie sieht es dann in der Regel aus, wenn du so Fälle hast? Ist das dann, wenn ich 30 Jahre dabei bin, dann Rücken kaputt, ich bin aber schon kurz vor der Rente, außergerichtlich geeinigt mit einer feinen Abfindung oder fies gekündigt und Pech gehabt?
Ja, die Arbeitgeber versuchen das. Ich hatte wirklich mal einen Fall, wo jemand sozusagen aus dem Betrieb dann gedrängt werden sollte. Die hatte keinen Rücken, sondern die war auch so unregelmäßig mal bei der Arbeit oder ist morgens nicht ganz pünktlich gekommen aufgrund der Erkrankung, weil die so ein Fatigue-Syndrom hatte.
Ein was?
So ein Müdigkeitssyndrom.
Ach so, okay.
Ja. Ja, da haben wir wirklich uns die Ausfallzeiten angeguckt und auch geschaut, ob sie nicht einfach in eine andere Schicht eingesetzt werden kann, wo sie nicht so früh anfangen muss oder versetzt anfangen kann, wo es ihr einfach morgens dann leichter fällt, weil der Antrieb halt ein bisschen schwieriger war, dann die Arbeit aufzunehmen, solche Punkte. Das war von dem Arbeitgeber gar nicht so gewollt, so intensiv sich auseinanderzusetzen. Wir haben uns dann mehrfach im Betrieb getroffen und Gespräche geführt. Die waren am Anfang ein bisschen anti, sage ich mal. Und je länger wir gesprochen haben und Möglichkeiten aufgezeigt haben, hat der Arbeitgeber festgestellt, wir könnten wirklich mal über eine Lösung sprechen. Und die Person an sich ist gar nicht so falsch, die will auch arbeiten, die macht ihre Arbeit auch gut. Die hat halt nur morgens dieses Problem, dass sie nicht so richtig in die Gänge kommt. Und dass das gesundheitsbedingt ist, nicht weil die jetzt keine Lust hat oder so. Und dann haben wir eine ganz gute Regelung getroffen, dass sie einfach später morgens anfängt, die Schicht ein bisschen verschoben hat und seitdem geht's. Das hat da geholfen, das Gespräch.
Okay, sehr gut. Wie ist es, wenn ich jetzt doch krankheitsbedingt gekündigt werde? Steht das dann in meinem Arbeitszeugnis? Weil dann finde ich ja nie wieder was.
Nein, das muss nicht im Arbeitszeugnis stehen. Das Arbeitszeugnis ist ja dann zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses letztendlich dieser Leistungsdokumentation des Arbeitgebers. Und das soll wohlwollend geprägt sein. Und es gibt natürlich gewisse Formulierungen in so einem Arbeitszeugnis, die darauf hinweisen, versteckt, dass da gegebenenfalls Probleme bestanden haben, dass es durch eine Kündigung passiert ist oder halt krankheitsbedingt passiert ist oder welche auch immer. Das kann man als Arbeitgeber da reinsetzen, aber das sind auch wieder so Punkte, wenn man so ein Zeugnis hat, kommt man zu der Überrechtsschutz GmbH, wir gucken da drüber, können diese einzelnen Formulierungen sozusagen dekodieren und dann entsprechende Berichtigung beim Arbeitgeber verlangen, damit es zumindest ein wohlwollendes, qualifiziertes Zeugnis wird, was dem im beruflichen Fortkommen halt förderlich ist und nicht hindert.
Ja. Ab wann ist es soweit, dass ich komplett arbeitsunfähig bin, berufsunfähig? Das sind ja auch zwei unterschiedliche Begriffe, die manchmal so vertauscht werden. Das wird dann wichtig, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, was man ist, ob man arbeitsunfähig oder berufsunfähig ist. Aber ab wann ist das denn eingetreten?
Also wenn du jetzt Richtung Erwerbslosenrente gegenüber der Rentenkasse hinweisen willst, da kommt das immer darauf an, wie hoch deine Leistungsfähigkeit in Stunden am Tag ist. Da gibt es also teilweise Erwerbslosenrente oder eine volle Erwerbslosenrente. Wenn man so zwischen 3 bis 6 Stunden noch leistungsfähig ist, wird man eine teilweise Erwerbslosenrente bekommen. Alles, was unter 3 Stunden ist, wäre dann eine volle Erwerbslosenrente. Das sind wieder auch medizinische Aspekte letzten Endes, die Rentenkasse feststellen muss. Die setzen da Gutachter drauf an und gucken halt, was kann der diejenige leisten, was schätzen die ein, wie viele Stunden am Tag die diese Arbeit noch machen können und dann kann man halt schauen, ob man die Erwerbslosenrente bekommt. Und wenn nicht oder der Bescheid nicht so aussieht, wie man sich das vorstellt, muss man einen Widerspruch gegen einlegen und erst im Widerspruchsverfahren und nachher gegebenenfalls im gerichtlichen Verfahren das nochmal klären lassen.
Wir sehen, wie umfangreich das Thema ist, wie viele verschiedene Punkte es da gibt zu beachten, wie knifflig die Situationen sein können, die in die Beschäftigte da kommen. Umso besser und so wichtiger ist, dass es Leute wie dich gibt, du und deine Kolleginnen und Kollegen, die da helfen können. Judith, vielen Dank, dass du das machst und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, für den sehr Podcast. Gerne.
Christoph, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt um einiges schlauer.
Ja, voll. Und das ist halt wirklich ein Glück, dass wir als Metallerinnen und Metaller immer auf die Expertinnen und Experten des DGB Rechtsschutz uns verlassen können. Und ihr wisst ja, wenn ihr mal juristische Hilfe braucht, vermittelt euch die IG Metall Geschäftsstelle da auch gerne in Kontakt hin.
Ja, klar geworden ist auch, was wir von Karenztagen halten am Ende des Tages, nämlich gar nichts. Das ist einfach eine Frechheit, sie überhaupt zu fordern und den Beschäftigten zu unterstellen, dass sie nicht wirklich krank wären. Das steckt ja am Ende dahinter. Und die Karenztage hätten für die Beschäftigten und auch die Betriebe am Ende verheerende Folgen, wie wir gesehen haben.
Ja, und um zu verhindern, dass sich Arbeitgeber gemeinsam mit der Politik an der Lohnfortzahlung vergehen, dafür gibt es ja Gewerkschaften. Und wie die IG Metall das letzte Mal reagiert hat, als sich jemand an der Lohnfortzahlung vergehen wollte oder sich auch vergangen hat, da haben wir ein schönes Stück auf der Seite der Hans-Böckler-Stiftung gefunden.
Ich lese mal vor. Berlin Tiergarten, ein kalter Novembertag 1996. Lautstark machen die Teilnehmer einer Demonstration, zu der die IG Metall aufgerufen hat, ihrem Ärger Luft. Sie kämpfen für die volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 2 Monate zuvor hat Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner Mehrheit aus Union und FDP eine Gesetzesänderung durch den Bundestag gebracht. Sie setzt die Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeber im Krankheitsfall von 100% auf 80% herunter. Am 1. Oktober 1996 ist das Gesetz in Kraft, das nach Auffassung der Regierenden für mehr Investitionen und Arbeitsplätze sorgen soll. Für die Gewerkschaften ist diese Kürzung eine Kampfansage.
Eine Kampfansage, genau. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie wir das wieder rückgängig gemacht haben und welche Rolle dabei 30.000 Konzernbeschäftigte der Daimler-Benz AG spielten, dann lest die Geschichte der Hans-Böckler-Stiftung gerne auf ihrer Webseite weiter. Wir verlinken sie in den Shownotes.
Auch verlinken wir euch natürlich die Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, von der wir am Anfang gesprochen haben, und noch ein FAQ zum Thema Krankschreibung, das wir auf igmetall.de für euch haben.
Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, werdet Gewerkschaftsmitglied. Nur gemeinsam können wir sowas wie eine Lohnfortzahlung erreichen und nur gemeinsam können wir sowas aber auch bewahren.
Genau. Und natürlich, passt auf euch auf, bleibt gesund und geht nicht krank zur Arbeit.